Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Pinken Sofa, unserem queeren Podcast rund um Bücher und queere Geschichten. Heute sind wir mit der ersten Folge im neuen Jahr am Start, und zwar mit Christian Handl, dem Autor von Das Geheimnis von Thornhill Hall. Sage ich das richtig? Ich
Der
hoffe.
Zungenbrecher,
Das,
genau.
ja,
Nee,
genau.
nee, nicht ganz. Das
Das verborgene
verborgene Zimmer
Zimmer von Thornhill
von
Hall. Oh mein Gott, genau.
Thornhill.
Nee, ich muss ja sagen, das Buch, der Titel, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den jemals richtig ausgesprochen habe, aber wir freuen uns, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, hallo, lieber Christian, und natürlich auch hallo Kai. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast weiterführen und ein bisschen über dein Buch, Christian, sprechen, aber auch über, ja, welche queeren Bücher wir gelesen haben und natürlich auch ein paar Fragen an uns gegenseitig stellen zu allen möglichen Themen, die auch in dem Buch vorkommen. Genau. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, und ich glaube, Kai macht den Anfang mit einer kleinen, ja, Short Questions, wie wir das immer machen, um Christian ein bisschen besser kennenzulernen.
Yes, hallo auch von mir. Ich freue mich auch im neuen Jahr wieder hier über queere Bücher reden zu können. Und bin total froh, dass wir es geschafft haben, zu dritt uns wieder zusammenzusetzen und endlich mit Christian hier über sein Buch, über seine mittlerweile noch nicht mal mehr die aktuellste Neuerscheinung sprechen können, weil noch eine dazwischen gekommen ist. Aber alles der Reihe nach. Ich glaube, wir fangen jetzt erstmal an, Christian, eben mit diesen Entweder-oder-Fragen. Oder dich, wie gesagt, für eine Option entscheiden musst. Und wir springen direkt rein, würde ich sagen. Von daher, Urban Fantasy oder High Fantasy?
High Fantasy.
Märchen oder Spukgeschichten?
Märchen.
Kurzgeschichte oder Roman?
Roman.
Die Gänsemagd oder die zertanzten Schuhe?
Die Gänsemagd, das war fies.
Faunblut von Nina Blajon oder Banshee Blues von Nina Blajon?
Faunblut.
Lesen oder schreiben?
Schreiben.
Valentinstag oder Halloween?
Halloween.
Standalone oder Serie?
Standalone.
Heartstopper oder Young Royals?
Young Royals. Aber
Und
sowas von.
Rowan oder und Rowan oder Ash?
Ash.
Okay, ja gut. Ja, ein paar fiese Sachen sind immer mit dabei, aber da kommen die True Colors raus.
Ja, spannend. Danke, dass ich da sein darf. Übrigens, ich freue mich auch sehr. Und echt ein paar fiese Fragen.
Ja, muss man ja, muss
Kai
man
macht
ja.
es immer so, ganz ehrlich. Kai bringt immer so die Dinge, wo die Leute dann strugglen, was genau antworte ich jetzt.
Ja gut, wir müssen unseren ZuhörerInnen ja auch irgendwas geben, ne? Also so ist es nicht. Und ich würde sagen, es sind jetzt einige Monate vergangen seit unserer letzten Folge, aber vielleicht werfen wir es einfach mal so ein bisschen zurück und schauen uns mal an, was wir seitdem her so an queeren Sachen gelesen, geschaut, geliebt haben. Falls euch direkt irgendwas einfällt, wo ihr sagen wollt, ja, das will ich hier unbedingt erwähnen, dann werft es direkt gern ein.
Also ich war ja mega begeistert tatsächlich von Bros, von diesem Rom-Com-Film, so ein queer oder so ein eigentlich ein schwuler Rom-Com-Film. Und ich glaube mal, ich war auch mega, also es ist sehr frech. Wenn ihr den Trailer nicht kennt, schaut euch den Trailer mal an. Momentan ist er auf Prime zumindest zum Leihen. Und ich glaube, was mich da sehr angesprochen hat, ist, ich bin ja dann doch deutlich älter als ihr. Ich bin ja auch schon jetzt, habe die 40 geknackt, und es ist halt ein Film aus der Sicht von 40-jährigen Schwulen, und ich habe mich da teilweise sehr wiedergefunden und aber auch sehr amüsiert, und das war wirklich eines meiner Highlights in den letzten Jahren im Filmbereich.
Den habe ich nicht gesehen, aber der steht noch auf der Liste.
Den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, leider. Aber ich habe auch einiges Positives darüber gehört. Also mal gucken. Ich habe tatsächlich, ich glaube, das Buch kennt jeder, aber ich habe es einfach nie gelesen, und zwar Chick.
Ich habe
Ich
es auch
weiß.
nie gelesen.
Und
Ich auch nicht.
okay, krass, okay. Also, Richtig. Für alle, die es nicht wissen, weil ich irgendwie dann doch das Gefühl habe, vielleicht kennen es nicht alle, es ist so eine Roadtrip-Geschichte durch den Sommer, ziemlich verrückte Erlebnisse mit zwei Jungs. Und einer der Jungs ist auf jeden Fall auch queer, was dann aber erst im Verlauf des Buches so wirklich deutlich wird. Spielt jetzt auch gar keine Hauptrolle. Aber was ich ganz witzig finde, ist, dass ich das Buch eigentlich nur gelesen habe, weil meine Großmutter mir das empfohlen hat und ich das irgendwie ziemlich geil fand, dass meine Großmutter mir erstens ein Jugendbuch empfiehlt und zweitens ein queeres Jugendbuch. Und ich das sonst, also ich habe immer gedacht, irgendwann lese ich Chick dann auch noch. Aber ich weiß nicht, ob ich das früher gemacht hätte, wenn sie mir das nicht empfohlen und in die Hand gedruckt hätte. Und ich muss echt sagen, also mir hat es gut gefallen, kann man lesen. Ich verstehe auch, warum das so gehypt wird. Das hat so ein Buch, das man einfach schnell wegliest. Und ich fand das irgendwie ganz schön. Das ist auch nicht irgendwie hundertprozentig politisch korrekt, würde ich behaupten. Aber das geht halt auch um 14-, 15-, 16-Jährige. Und ich glaube, mit 14, 15, 16 ist halt auch einfach niemand politisch korrekt. Und darum fand ich das dann auch wieder sehr passend, wie das erzählt wurde und wie da auch gewisse Themen aufgegriffen wurden. Also das so von meiner Seite ein Buch, das wahrscheinlich ganz viele schon kennen, aber vielleicht haben es manche noch nicht gelesen, weil sie auch einfach denken, ah, langweilige Schullektüre. Ich finde es tatsächlich echt gut.
Ja. Hatten wir da letztens drüber mal gesprochen oder hatte ich da mit jemand anderem drüber gesprochen? Weil der Autor hat auch eine sehr tragische Geschichte.
Ja, ich weiß auch nicht, es könnte sein, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe nämlich auch mit Menschen schon darüber gesprochen, aber ich weiß es nicht mit wem.
Ja, ich glaube, wir lassen das lieber, weil das wird, glaube ich, ein bisschen zu düster jetzt. Und ich glaube, dann müssen wir über gewisse Triggerwarnungen, Contentwarnungen sprechen und deswegen
auf jeden Fall.
Lassen wir sie einfach mal. Aber ja.
Buch unabhängig von der Autorengeschichte ist ein tatsächlich relativ schönes und hoffnungsgebendes Buch in vielen Bereichen. Und also ich glaube, schön. Wenn ihr Lust habt auf eine queere Sommer-Abenteuergeschichte, wo die Queerness und Liebe und all das gar nicht so im Fokus steht, dann seid ihr da richtig. Einfach Freundschaft. Und ich glaube, Freundschaft ist sowieso ganz wichtig. Brauchen wir alle.
Das klingt richtig gut. Jetzt kommt es doch auf die Liste. Man hat ja echt, also ich habe schon viel natürlich davon gehört. Das ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Aber ich habe es echt noch nicht gelesen. Das sollte ich dieses Jahr dann ändern zum Sommer hin.
Ja, würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet.
Es gibt ja auch einen Film, also ich war sowieso immer mal gespannt, was so, inwiefern diese queere Repräsentation da drin ist, also habe ich mich immer gewundert, von daher werde ich auch mal reinlesen.
Ich würde jetzt behaupten, es ist nicht das queerste Buch überhaupt, aber
ja, nicht jedes Buch hat den Anspruch. Ich habe immer den Anspruch, aber nicht jedes Buch hat den Anspruch. Muss nicht. Ich rate auch mal vielleicht einfach so ein bisschen runter, weil ich schon, da sind so einige Sachen. Also ich habe diesen Prequel von The Priory of the Orange Tree. Was ist das auf Deutsch? Der Orde des magischen Baums oder so? Don't quote me.
Des geheimen Baumes.
Ja. Steht gerade hinter mir. Und da kommt jetzt der, ich glaube im Februar jetzt kommt der nächste Teil raus und das ist A Day of Fallen Night. Den habe ich gelesen und der Hauptcast darin ist auch wieder, glaube ich, komplett queer. Und ist auch so ein, ist noch länger als der erste Teil, der rauskam. Es sind gut über 800 Seiten. Und ich finde, der hat sich aber nicht, der war nicht ganz so Hammer wie der erste Teil. Der war auch interessant und spannend so, aber er hat einfach sehr lange gebraucht, um diese Welt wieder zu entwickeln. Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen eine Wiederholung von dem Plot des ersten Buchs, das ja auch über 700 Seiten hat. Und wenn ich dann schon weiß, okay, es ist jetzt wieder so der gleiche Ablauf der Geschichte über 700, 800 Seiten, dann denke ich mir so, komm. Ja, trotzdem, es war eine super Welt und ich kann es auch empfehlen. Aber ich glaube, wer jetzt eine krass neue Handlung erwartet, wird ein bisschen enttäuscht. Und sonst, was mich total von den Füßen so ein bisschen gehauen hat, war The Agency for Scandal von Laura Wood. Da würde ich zwar behaupten, dass der queere Content, das ist in Nebenfiguren, die immer wieder auftauchen, aber das war ein total cooles viktorianisches Mystery-Buch von einer feministischen Underground-Spionen-Society, die so versuchen, Frauen in Not eben zu helfen und zu unterstützen und vor ihren Ehemännern irgendwie zu schützen. Und dann ist noch so eine Art Heist-Plot mit dabei und deine Romance-Tropes. Also es hat so alles ein bisschen reingemischt und total viel Spaß gemacht. Das war eine Sache. Daddy-Issues habe ich gelesen. Das wurde ins Deutsche übersetzt, Anfang letzten Jahres aus dem Kroatischen. Jetzt fällt mir aber gerade nicht ein, wer es übersetzt hat. Und mir fällt auch gerade der Autor nicht ein. Aber das kann ich
Ja,
empfehlen,
viel
wer
Spaß beim
sich.
Googlen, wenn du das jetzt bei Google eingibst, so.
Ja, ich finde es bestimmt. Daddy Issues von Dino Pesut.
Ja.
Und übersetzt. Komme ich gleich noch drauf. Von Alida Bremer.
Finde ich übrigens sehr schön, dass du das erwähnst, weil ja so die Übersetzungen auch wirklich echt immer eine tolle, große Rolle
Harte
spielen. Ja,
Arbeit.
ich wollte auch
Ja,
gerade
das ist auch
sagen.
echt krass. Aber das war so ein literarisches Buch von eben, ja, ich kann es auch, wer auf die literarischen Sachen steht, kann sich das mal anschauen. Auch total schnell gelesen. Sonst habe ich mir auch so ein paar Filme angeguckt. Ja, ich will noch Let's Talk About Sex, Habibi von Mohammed Amjahid erwähnen. Das war super unterhaltsam, so eine Story über Sex und Begehren. Wie nennt sich das von Kairo bis Marokko? Misquoted, aber es ist so ein bisschen der Untertitel. Und das eben auch eben über ja, Sexgeschichten, so ein bisschen Memoir, so ein bisschen Aufklärung. Auch total kurzweilig und aufklärend. Ja, und dann habe ich mir auch noch so ein paar Filme angeguckt. Einmal Glass Onion, was wahrscheinlich alle so über Weihnachten geguckt haben, den ich unterhaltsam fand, aber ich glaube, mein Favorit ist eher Knives Out. Wie seht ihr
Me
das? Habt ihr
too.
beide
Ja,
gesehen?
absolut, ja. Ich fand Glass Onion auch eigentlich ganz gut und ganz nett. Ich fand aber, es hat diesmal für mich, mag auch an der Situation gelegen haben, in der ersten Hälfte unheimlich sich gezogen. Wobei du, ich fand das sehr spannend aus dem Handwerklichen, weil du ja die erste Hälfte brauchst, damit praktisch die zweite Hälfte richtig funktioniert und damit du da diesen Payoff hast. Aber ich fand es beim Schauen sehr zäh und das ging mir bei Knives Out überhaupt nicht so.
Ja, ich glaube, bei mir war es einfach so, dass ich in den Film schon reingegangen bin und ich bin weniger reingegangen als jemand, der sich einfach nur einen Film anschaut und das genießt und viel mehr als jemand, der reinguckt und sagt, okay, wie bauen Sie das auf? Wo sind die Hints? Wo sind die Clues und Hinweise auf das, was dann passieren wird? Das heißt, diese ganzen Momente, die kleinen Momente, die man eigentlich als Zuschauer übersehen soll, auf die habe ich genau hingeguckt und mir ist damit, glaube ich, aber selbst so ein bisschen verbaut. Aber ich fand den ersten einfach so ein bisschen mysteriöser, so irgendwie hat das für mich mehr funktioniert als der zweite tropische, nee, nicht tropisch war es nicht. Ja,
Südseeinselmäßig oder
richtig, genau.
inselmäßig, ja.
Ja.
Ich habe den, also ich habe, glaube ich, keinen der beiden Filme gesehen. Ich bin sowieso im Moment gar nicht so into Movies. Ich weiß nicht. Ich komme einfach nicht so dazu. Ah, oh, wobei doch, ich
Gut.
habe einen Film geschaut, den kann ich sogar auch empfehlen. Close.
Den will ich sehen,
Kai.
unbedingt.
Das mit der
Oh,
jungen
Kai,
Freundschaft,
ja,
oder?
oh, ihr werdet weinen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint in dem
Ach,
Kino wie bei
erzähl gar
diesem
nicht
Film.
drüber. Ja.
Aber ja, also ganz kurz angeteasert, Freundschaft zwischen zwei 13-jährigen Jungs. Und es zeigt eigentlich so ein bisschen auf, wie Männerfreundschaften oder ja, Freundschaften unter Männern sein könnten, wenn der soziale Druck auf, ja, auf Jungs nicht schon so groß wäre in Bezug auf Stärke und eigentlich keine Schwäche zulassen, keine körperliche Nähe und vielleicht auch nicht diese Wärme, die eigentlich ja, in der Freundschaft da sein sollte, sondern halt eher so, man rauft miteinander, anstatt einfach mal nebeneinander zu liegen und zu quatschen. Und man muss halt irgendwie, ja, und der Film ist irgendwie sehr, sehr simpel aufgebaut, aber es ist also ganz, ganz krass. Also, ja, kann ich, das, den habe ich tatsächlich geguckt, aber sonst, ich habe gar nichts mitbekommen. Also, ich habe von euren beiden Filmen gehört, aber, oder sind das Serien oder Filme? Ich weiß es gar nicht.
Filme,
Also,
ja.
Rose ist ein Film. Ich habe
Okay.
aber auch noch zwei Tipps nachher gleich, wenn Kai fertig ist. Mir nämlich jetzt gerade auch noch eingefallen, dass ich ein paar coole Sachen doch
Ja.
geguckt und gelesen habe.
Ja, nee, bei mir kommt es auch so langsam alles wieder. Ich habe nämlich letzte Woche Knock at the Cabin gesehen, den ich schon richtig lang sehen wollte. Das basiert auf dem Film, das heißt, glaube ich, The Cabin at the End of the Woods oder so. Also, es ist einer von diesen. Also, es basiert auch
Ja.
auf einem queeren Buch. Und der Aufbau ist, es sind zwei schwule Väter, die mit ihrer Tochter so einen Wochenendtrip machen in eine Hütte im Wald. Und plötzlich tauchen vier Fremde auf, die, ja, und ich will gar nicht mehr verraten, weil das nimmt sehr viel weg. Schaut euch einen Trailer an, vielleicht nur so die ersten 20 Sekunden, bevor irgendeine Auflösung kommt, aber ich habe echt so ein bisschen mit mir, einerseits war ich so, okay, ich finde das total spannend und ich finde diese Schauspieler sehr attraktiv, vor allem Benjamin Eldridge, ich finde den, der war in Fleabag mit dabei und seitdem finde ich diesen Mann so attraktiv. Und ich habe auch so, es gibt auch eine Krimi-Reihe mit ihm, die ich mir angeguckt habe, wo er eben auch, also er hat auch einige schwule Rollen und er ist selber schwul. Und ja, so ein bisschen zum Dahinschmelzen dieser Mann, aber und ich war aber so, okay, will ich aber wirklich sehen, wie so diese glückliche queere Familie ins Unglück gestürzt wird und eventuell sterben die oder sonst was oder leiden, und einerseits will ich das nicht sehen und andererseits musste ich das unbedingt sehen. Das heißt, ich war jetzt im Film und fand den echt gut. Also ich war mit einem Freund, mit meinem besten Freund drin, und der war so ein bisschen, ja, war okay, und ich fand den aber toll von der Schauspielleistung. Also es war schon so ein bisschen auf psychologischer Thriller aufgebaut, und ich glaube, so man weiß irgendwann, wo es hingeht und wie das Ende sein wird, eventuell, also es ist nicht komplett nicht voraussehbar, aber mich hat das nicht gestört, weil ich die Geschichte sehr, sehr spannend fand und die Schauspielleistung sehr gut fand. Und zum Beispiel ist Rupert Grint mit dabei, wie heißt jetzt einer der Hauptdarsteller, das ist auch so ein, der war in Glass Onion, das ist der super muskulöse Glatzkopf, der normalerweise immer so harte Bodybuilder-Rollen spielt. Ja, und da hat er jetzt so eine richtig tiefgehende Rolle, wo er wirklich so sein Talent rausholen kann, und den fand ich super gespielt, also die waren alle echt Hammer. Das war echt so für mich auf jeden Fall ein Highlight. Und
ist der sehr brutal von den Bildern her oder ist er eher psychologisch heftig?
Von den Bildern nicht, das fand ich eben auch gut. Also generell von dem, was passiert, ja, sehr brutal, aber das wird dir nicht gezeigt. Also es ist kein Body-Horror, aber du weißt, was passiert, und das fand ich gut. Du siehst jetzt keine krassen Blutsplatter überall, und das finde ich okay, aber trotzdem, das, was passiert, was angedeutet wird, wo aber die Kamera nicht drauf gehalten wird, das ist brutal. Ja. Aber so habe ich meine Filme lieber.
Tito.
Und noch was ganz anderes, was ich geguckt habe, das war eine deutsche Doku, die heißt Ab heute, der lange Weg zu meinem Namen, wo es eben über das Selbstbestimmungsgesetz geht, oder es ist eine Kampagne für das Selbstbestimmungsgesetz und für die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes, dass es das noch gibt. Und hoffentlich bald abgesägt wird, wo ganz viele Transmenschen zu Wort kommen, viele, die wir auch kennen, KünstlerInnen und SängerInnen und AutorInnen, die eben darüber, über ihre Erfahrung sprechen mit dem Gesetz und als Transperson. Das fand ich super bewegend und schön, so, und auch total aufklärend und eigentlich echt was. Ich weiß gar nicht, ob das groß gezeigt wurde, dieser Film, aber sowas sollte mal irgendwie im Ersten zur Primetime laufen, weil da wirklich einfach echt Aufklärung mit dabei ist, die mal so ein paar Mythen, die über Transmenschen rumschwirren und über Transition so gerade total den Umlauf machen, die das mal so ein bisschen wieder zur Seite rücken würden und ja, berichtigen würden. Von daher, den kann ich empfehlen, und den gibt es auch kostenlos online anzuschauen.
Super. Übrigens, an alle, die zuhören, wir versuchen, das später alles nochmals zu sammeln und in die Infobox zu packen. Falls wir irgendwas vergessen, tut es uns leid, weil es ist manchmal ein bisschen chaotisch. Aber den Film werde ich euch auf jeden Fall reinpacken, und den werde ich auch selber angucken. Das klingt sehr, sehr gut. Danke für den Tipp, Kai. Christian, hast du noch irgendwas?
Also mir ist gerade noch eingefallen, ich habe gerade frisch fertig gelesen, The Midnight Girls, das ist leider bis jetzt nur auf Englisch erschienen. Das ist so, wenn ihr Fantasy mögt, eine lesbische Liebesgeschichte, eine Enemies-to-Lovers-Geschichte. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Trope, und da hat es für mich mega funktioniert. Spielt in so von Osteuropa inspirierten, spätmittelalterlichen Fantasy-Welt zu so einer Karnevalszeit im Schnee mit glitzernden Festen. Und es gibt praktisch, es basiert auf diesem Mythos von Baba Yaga, beziehungsweise da gibt es ja auch in Osteuropa die Theorie, dass es drei Versionen von Baba Yaga gibt, die weiße, die schwarze und die rote. Und die haben alle Lehrlinge. Und diese Lehrlinge, die werden ausgeschickt, um praktisch im wortwörtlichen Sinne die Herzen von Prinzen zu stehlen, weil und je reiner dieses Herz ist, desto mehr Macht hat dieses Herz. Und zwei dieser Lehrlinge, das sind die Hauptfiguren, die erzählen auch den Roman abwechselnd, die sind seit praktisch ihrer Teenagerzeit richtig miteinander im Beef, weil die sich gegenseitig versuchen zu übertrümpfen. Also da will jeweils die andere besser sein als die andere, und die werden dann ausgeschickt und sollen das Herz eines Prinzen stehlen. Und wie es so ist, also sie wissen selber, also sie kennen sich auch gar nicht genau, und als sie sich das erste Mal begegnen, fliegen schon die Funken, da wissen sie noch nicht, dass sie gegnerische Parteien sind, und es entwickelt sich dann in diesem magisch-winterlichen Königreich ein Wettkampf zwischen den beiden, so ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem sie praktisch sich gegenseitig dabei sabotieren, dass es der andere gelingt, der anderen gelingt, das Herz dieses Prinzen zu stehlen. Und ja, je mehr sie sich bekämpfen, desto mehr fühlen sie sich voneinander angezogen. Und das ist richtig gut gelöst und hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also mir zumindest. Die Online-Kritiken sind so ein bisschen unterschiedlich, aber für mich war es das Richtige, und gibt ja oft auch Leseproben. Also wenn euch sowas interessiert und ihr Englisch lest, kann ich das empfehlen. Und was ich auf Netflix gesehen habe, das habe ich vor Jahren schon als Buch gelesen und fand ich ziemlich cool. Das war, sie haben es jetzt, glaube ich, auch nochmal umbenannt, das war Half Bad.
Ah, okay. Ich
Ich
dachte, du
glaube, du warst
sagtest die Mitte
darüber.
der Welt.
Ah, nee, ja, das habe ich auch schon vor Jahren als Buch gelesen, war ich auch damals im Kino, mochte ich auch als Buch sehr, sehr gerne.
Und der ist jetzt gerade auch auf Netflix
Der
gedroppt.
ist jetzt auch
Also
auf
auch nochmal
Netflix.
Tipp. Total
Genau,
schöner Film.
und
Jannik Schümann.
ja, und The Bastard Son and the Devil Himself ist auch so eine Fantasy-Geschichte, und die ist auch überraschend queer dann. Da wird dann zum Schluss sogar so ein bisschen Polyamor, sage ich jetzt mal. Über Mann, Mann, Frau sozusagen, oder junge, junge Mädchen. Und ich fand das sehr cool umgesetzt, teilweise leider extrem brutal. Also Kai, genau das Gegenteil von dem, was du vorhin zum Film gesagt hast. Es ist eklig teilweise, aber die Geschichte war halt abgefahren und war echt gut. Und ist leider eine dieser Netflix-Serien, die als in der ersten Staffel in sich geschlossen irgendwie funktioniert, aber es sind eigentlich noch Stränge offen, und natürlich wurde der Stecker schon wieder gezogen, wie bei so vielen Serien. Das heißt, es geht nicht weiter. Ich finde aber, es lohnt sich trotzdem, es sich anzuschauen.
Bei der war ich so ein bisschen. Die Bücher und die Autoren haben sehr viel Kritik bekommen, teilweise. Also ich
Oh,
glaube auch, dass
tatsächlich.
das Ende der Trilogie oder oder sind es sogar vier Bücher, ich bin mir nicht sicher, aber die hat teilweise für die Repräsentation und wie sie mit den Figuren umgegangen ist, schon ordentlich was abbekommen. Und deswegen war ich da echt vorsichtig und dachte mir so, ah, will ich das wirklich geben? Weil eigentlich mag ich so diese, also ich stehe wirklich auf düstere, queere Geschichten mit natürlich attraktiven Hauptfiguren, hilft immer. Aber da war ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mir das geben will. Und einerseits ja, es ist immer dieser Zwiespalt mit, ja, kann ich diese Stimmen, die ich im Kopf habe, so ein bisschen ausschalten. Und andererseits bin ich immer noch, wie gesagt, ich kenne jetzt die Kritik nicht genau, aber ich weiß, dass da einiges ist.
Das muss ich mal nachlesen. Das ist mir nämlich in der Serie gar nicht irgendwie aufgefallen. Und ich habe auch queere Freundinnen und Freunde, die es gesehen haben, die es auch gut fanden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Serie nochmal, ich weiß nicht, wie nah
Anders
sie am
ist,
Buch
ne?
ist, so,
Also ich habe
und
damals
die
nur
ist ja
das
auch nochmal
erste
um
Buch
einiges
gelesen.
moderner.
Ja, ich habe nur das erste Buch damals gelesen, weil damals ja nur das erste auf Deutsch übersetzt worden ist. Und vom Gefühl her ist die erste Folge dieser acht Teile das erste Buch. Also ich wusste damals, als ich das Buch gelesen habe, auch gar nicht, dass die Geschichte irgendwann queer wird, weil das kam im ersten Buch, soweit ich mich erinnere. Ich meine, das ist Jahre her auch gar nicht vor. Aber ich finde das trotzdem spannend und werde mich da jetzt im Nachhinein mal erkundigen, um das dann nochmal mit meiner eigenen Erfahrung auch zur Serie hin zu vergleichen. Aber ich glaube, sie haben es auch ganz gut adaptiert und viel
Nee, ich glaube,
geändert.
es ging auch viel um das Ende und was mit diesen Figuren am Ende passiert, ohne jetzt irgendwelche Spoiler da wegzunehmen, aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Ding. Also, ja. Und sonst würde ich mal sagen, wir haben jetzt schon ordentlich eine Rückschau gemacht, aber so ein bisschen noch kurz eine Vorschau anreißen. an so, auf welche queere Dinge freut ihr euch in diesem Jahr? Queere Bücher?
Ich bin irgendwie so. Ich glaube, ich habe einiges, auf das ich mich freue, aber ich habe irgendwie. Ich bin im Moment einfach so, ich lese gerade, was mir in die Hände fällt. Und das kann was sein, was vor 10 Jahren erschienen ist, oder das kann etwas sein, was gerade frisch erscheint. Darum, ich glaube, ich bin buchmäßig nicht so super, super krass excited auf etwas Spezifisches, aber ich freue mich einfach, dass glaube ich, einiges in den Startlöchern steht. Ich freue mich ganz besonders einfach auch vor allem, ja, ich habe das Gefühl, 2023 ist jetzt so wirklich das erste bisschen hoffentlich Corona-freie Jahr und ich hoffe, dass es noch mehr Möglichkeiten geben wird, ganz viele queere Menschen zu treffen, sei das auf Lesungen oder sei das Festivals, Pride, Buchmesse, whatever. Und ich hoffe, dass da in diesem Jahr auch einfach nochmals mehr Queeres stattfindet. Und ja. Aber sonst, ich bin irgendwie tatsächlich, ich bin auch einfach irgendwie so uninformiert, obwohl ich ja vielleicht besser informiert sein sollte. Aber ich habe das auch Kai letztens, als wir telefoniert haben, gesagt. Ich so, hey, ich glaube, ich müsste mal all diese Vorschauen wieder durchgucken und irgendwie mich mal wieder updaten, was da wirklich rauskommt. Aber ich glaube, so weiter als eine Woche ins Vora im Voraus weiß ich einfach nicht, was rauskommt. Also Kais Buch kommt natürlich raus, da bin ich gespannt drauf.
Bin ich auch
Aber
gespannt
das ist
drauf.
jetzt, aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen sehr, ja. Sehr obviously, darum weiß ich nicht.
Nein, ich bin
Also,
trotzdem
sorry.
neugierig. Wann
Also,
kommt es denn genau raus?
ich bin froh, dass du es erwähnt hast, Josia, weil dann du hast mir den Job abgenommen, dass ich es erwähne zuerst. Nee,
Sehr gut.
da freue ich mich auch drauf. Es kommt im Mai raus, am 26. Und wahrscheinlich werde ich da auch in Berlin vor Ort sein. Mal schauen, ob es
Cool.
da zu irgendwas zustande kommt. Aber es wäre natürlich schön. Und ich glaube, es wird ordentlich geplant und wir sind gerade noch so am, in wirklich in den letzten Lektoratszügen und das geht dann jetzt in den Satz und das ist schon, glaube ich, echt schön geworden und ich freue mich drauf. Ja.
Cool.
Aber ich meine, ich bin nicht der Einzige mit einem queeren Buch, das dieses Jahr noch rauskommt oder vielleicht noch mehr, Christian. Ich weiß nicht, wie es bei dir
Ja.
aussieht.
Ja,
Ja.
ich freue mich auch tatsächlich auf ein paar Bücher, nicht nur von mir, aber ja, aber ich bin auch gespannt auf deins, muss ich sagen. Und Cover ist ja auch schon da, das ist auf jeden Fall cool. Und relativ zeitgleich zu dir kommt das Buch, das ich mit dem Andreas Suhanek schreibe, Spiegelstadt raus bei Knauer. Und das
Ah,
ist,
cool.
ja, ist auch wieder ein Fantasy-Roman und der wird auch ultra queer diesmal. Also da waren wir auch super überrascht, wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf. Wir hatten nämlich die Idee damals zu dem Buch und haben überlegt, dass wir eigentlich eine. Das ist ein paar Jahre her. Ich meine, inzwischen hat sich auch viel geändert, ne? Aber wir hatten ursprünglich die Idee, tatsächlich zusammen mit einer anderen Autorin noch geplant, zu dritt in ihrer ursprünglichen Version und hatten auch gedacht, wir möchten eigentlich eine schwule Liebesgeschichte ins Zentrum stellen. Also spielt in zwei Welten. Es spielt einmal in Berlin der Jetztzeit und auch einmal in einem gespiegelten Feen-Berlin. Also die Feen sind in den 1920er Jahren mit einem aus unserer Welt geflohen, sehr, sehr spät, und haben dafür Berlin gespiegelt. Und es gibt praktisch ein Feen-Berlin, das in den 1920er Jahren so eingefroren ist. Das ist so die Plothandlung und das verliebt sich ein Feenmann. Also die sind ein bisschen älter als meine Jugendbuchprotagonisten, die sind so um die 30 oder Mitte 20 bis 30 in einen Menschen. Und so verbinden sich diese beiden Berline miteinander. Und genau, als wir das damals geplant haben, haben wir eigentlich gedacht, wir wollen eine schwule Liebesgeschichte erzählen und haben dann gedacht, wenn wir das den Verlagen anbieten, dann wird das vielleicht schwierig. Wie gesagt, das ist ein paar Jahre her und haben dann eine Hetero-Liebesgeschichte draus gemacht und hatten einen schwulen Nebenplot. Und als wir uns mit dem Verlag und mit der Lektorin getroffen haben und darüber gesprochen haben, hat sie gesagt, dass sie das auch toll fand, dass das Buch so queer ist. Und dann haben wir, da hatten wir es ja noch nicht geschrieben, da hatten wir nur Leseproben geschrieben und ein Exposé, haben wir eben erwähnt, dass wir ursprünglich sogar die Haupthandlung queer machen wollten. Und dann hieß es dann von seitens des Lektorats, ach nee, wie cool, macht das doch, dann tauscht doch um. Wollt ihr das noch machen? Könnt ihr das noch machen? Und so haben wir unseren schwulen Mainplot bekommen, was uns super, super gefreut hat damals. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, wie es ankommt und wie es läuft.
Yes, klingt richtig gut. Ich freue mich.
Also es tut sich auch was bei den Verlagen. Das ist ja auch schön.
Ja,
Ja.
wobei ich schon auch, also ich muss ja vielleicht so ein bisschen das echoen, was Josia gesagt hat. Wobei, ich werde jetzt auch keine Worte in den Mund legen. Aber ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen beim beim Schauen, was dieses Jahr kommt und auch beim Überlegen, was wir dieses Jahr lesen könnten, also gerade aus dem deutschsprachigen raus, was auch wirklich Queerness in der Vielfalt, die Queerness hat, wirklich noch mehr erforscht als die Standardthemen und wirklich noch mehr intersektionär wird. Da bin ich schon weiterhin so ein bisschen am Struggeln. Also ja, es kommen Dinge und natürlich weiß ich auch von vielen Projekten noch nicht, die kommen, weil vieles ist nicht angekündigt. Aber das, was da ist, darüber freue ich mich und trotzdem ist da noch so viel Luft nach oben, dass ich manchmal echt denke, hey, komm, ihr könntet euch alle noch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Ja,
Nee, da hast du
aber.
recht. Mein Gefühl ist, würde ich gerne nämlich nochmal einsteigen, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass endlich auch deutschsprachige Stimmen diese Stoffe, also ich meine, es gab natürlich auch schon immer literarische Werke und in bestimmten Verlagen ging das natürlich auch schon viel, viel länger, aber wenn ich jetzt so in bestimmte Genres wie, ich sag mal, New Adult oder auch in der Fantasy gehe, dann habe ich das Gefühl, dass es jetzt endlich auch für deutschsprachige Stimmen einfach funktioniert, dass man da einige Geschichten erzählt und ja, da hast du schon recht. Vielleicht sind die dann doch trotzdem noch sehr, ich sag mal, die Go-to-Tropes auch momentan. Aber ich hoffe halt einfach, dass das auch jetzt alles funktionieren wird und dass das dann aufbricht und dass es dann noch bunter und noch diverser wird, weil da hast du 100% recht oder habt ihr beide 100% recht. Da muss einiges kommen. Aber ich freue mich jetzt, also ich habe zum Beispiel auf dem Schirm jetzt im New Adult-Bereich, kommt ja von Andreas Dutter ein Gay Romance Zweiteiler, da bin ich total gespannt. Und vom Andy Suchanek, mit dem ich geschrieben habe, da kommt im Herbst auch nochmal, da darf ich glaube ich noch nicht zu so viel verraten, da durfte ich aber auch schon reinlesen, da kommt auch eine New Adult Gay Romance Geschichte, die ich echt gern gelesen habe, die durfte ich schon lesen. Und da wird es auch ein bisschen bunter, also es ist dann nicht nur schwul, sondern da werden auch andere Themen nochmal angekratzt und ich hoffe, dass das einfach das Feld weiter und weiter und weiter macht, dass wir halt wieder mal nachziehen, wie wir es oft tun.
Also, ich muss sagen, über eine Sache, die ich mich total freue, dass sie jetzt endlich erscheint, weil ich die schon ungefähr 15 Mal in diesem Podcast auch erwähnt habe, ist von Dean Atta, kommt jetzt endlich beim Katalyst Verlag, ich glaube im Mai auch, Der schwarze Flamingo raus, was wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Und ich muss gerade mal gucken, von wem das übersetzt wurde ins Deutsche. Es ist nämlich auch, glaube ich, eine coole Person, die auch schon ein Gedichtband und sowas veröffentlicht hat. Der schwarze Flamingo. Da haben wir ihn. Und das wirklich kann ich nur empfehlen. Übersetzerin ist Ulla Ide Frank, Ulla Ide E. Frank. Und ja, ein wunderbar, wunderbar schönes Buch, aus dem eben auch ein Gedicht, das Two Black Boys in Paradise heißt, das auch als Kurzfilm verfilmt wird und auch im Sommer erscheinen wird. Und von daher, da freue ich mich riesig drauf, dass es jetzt endlich auch für deutsche LeserInnen zugänglich ist. Dann hat Henry Maximilian Jacobs ein Buch, das sein literarisches Debüt, das heißt Paradiesische Zustände. Da freue ich mich drauf. Ja, und mit Sicherheit gibt es noch 15 andere Sachen, die erwähnenswert sind. Wir haben jetzt gerade vorher, bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, noch auf dem Instagram des Arktis Verlag gesehen, dass man gerade für ein Cover voten kann. Das heißt, alle, die hier zuhören und Lust haben, selbst so ein bisschen diese Entscheidung mit zu beeinflussen. Da kommt ein Buch raus, das heißt Nur ein wenig Angst von Alexander Kielland Kragh, was, glaube ich, auch aus dem Schwedischen dann übersetzt wird, wenn ich das richtig habe. Und das scheint auch queer zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Buch mit Chance auf Queerness, sagen wir es mal so. Bestätigen kann ich das nicht. Aber
Wirklich,
ja.
höre ich ab. Genau.
Und ja, ich glaube, sonst weiß ich nicht, wenn euch nichts mehr einfällt, ich glaube, eine Sache, die ich noch so ein bisschen ansprechen will, weil sie mir gerade am Herzen liegt, und jetzt wird es aber auch so ein bisschen düsterer, weil ich das diese Woche sehr krass gesehen habe. Also ich bekommen eben auch einige Newsletter von Börsenblatt und so, diese ganzen literarischen Magazine. Und habe da beispielsweise gesehen, dass einerseits wird jetzt in Tansania Gregs Tagebuch verbannt, weil das wohl LGBTQ-Themen promotet. Das war eine Sache, aber was noch ein bisschen ja, näher irgendwie, was mich noch krasser getroffen hat, weil es auch einfach von der Distanz her näher dran ist, ist, dass in den Niederlanden ein Autor, der bei einem Kinder- und Jugendbuch, bei einer Kinder- und Jugendbuchwoche, das ist ein schwuler Autor, der Kinderbücher schreibt, Pim Lammers heißt er. Und als eben angekündigt wurde, dass er bei diesem Festival mit dabei sein wird, gab es so viel queerfeindlichen Hass. Und es wurden Petitionen gestartet, die tausende Menschen unterschrieben haben, dass er eben von diesem Festival verbannt werden soll oder ausgeladen werden soll, dass der Mann wirklich komplett alle seine Socials gesperrt hat. Und auch jetzt nicht mehr bei dieser Kinderbuchwoche dann aufgetaucht ist, weil dieser Hass und weil er Morddrohungen bekommen hat. Und das fand ich wirklich so krass. Und da macht man sich natürlich auch als Autorin selber immer Gedanken, wenn man queere Bücher rausbekommt. So einerseits bekommt man es immer mit aus den USA, aber das ist ja nur in den USA. Andererseits kann es dann irgendwie doch recht schnell passieren, wie man am Beispiel der Niederlande sieht, die unsere direkten Nachbarn sind, dass man selber so in dieses, ja, zur Zielscheibe wird. Und ich glaube, das ist auch so echt ein bisschen gruselig. Und ja, das hat mich ziemlich beschäftigt. Und dann war ich ja vorgestern abends noch auf einer Gedenkfeier für Brianna Jai, die letzte Woche auch in einer wahrscheinlich transphob motivierten Attacke umgebracht wurde. Und das war eben auch ein Transmädchen, 16 Jahre alt, deren Leben eben vorzeitig beendet wurde, echt brutal. Und ja, das hat mich diese Woche, diese ganzen Sachen sind mir alle so durch den Kopf gegangen und haben mich ziemlich belastet. Und von daher, was irgendwie, was das angeht, was queere Themen angeht, so schon irgendwie ein bisschen krass, sehr heavy, sehr traurig und so. Und gleichzeitig brennt dann auch immer noch so weiter das Feuer unterm Hintern nach dem Motto, die Sachen, die wir machen, als queere Personen, sind schon einfach unglaublich wichtig, damit wir irgendwie verhindern, dass sowas, ja, in Vergessenheit gerät, nicht gehört wird, und damit das sich hoffentlich ein bisschen zum Besseren wenden lässt. Ja, und Hoffnung weiterhin besteht. Anyway, Monolog von meiner Seite beendet.
Nee, also ich glaube, das ist ja schon auch etwas, wo ich manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, wenn es um diesen ganzen Diskurs geht, Queerness etc., dann wird entweder darüber gesprochen, dass Queerfeindlichkeit in weit, weit westlich europäisch entfernten Kulturkreisen nicht akzeptiert wird, was vielleicht stimmen mag, aber diese Nicht-Akzeptanz existiert halt auch noch in unserem westlich christlichen europäischen Raum. Erstens das und
100%.
zweitens dann auch, ich finde es super wichtig, dass wir über Queer Joy und Freude und Glück und all das sprechen, aber die Realität sieht halt für viele Menschen dann trotzdem immer noch anders aus und manchmal finde ich es so ein bisschen, also ich finde es super, wenn diese Geschichten erzählt werden, das ist nicht der Punkt, aber so, wenn dann das Narrativ kommt, ja, aber es ist doch eigentlich alles gut, warum müsst ihr überhaupt noch eine Pride haben, warum müsst ihr überhaupt noch so kämpfen, es ist doch alles super, ihr habt doch schon alles, was ihr wollt und ich glaube, solche Momente und solche schrecklichen Schicksalsschläge, zeigen dann wieder auf, dass der Kampf irgendwie weitergehen muss auf eine Art und Weise und dass es wichtig ist, dass wir auch darüber reden, dass Queer sein, ja, kann ganz viel Freude und ist etwas ganz Schönes, aber es kann auch immer noch etwas sein, was ja nicht akzeptiert wird und wofür wir halt immer noch viel Aufklärung brauchen und viel arbeiten müssen. Und umso wichtiger finde ich, Um vielleicht jetzt so einen Übergang zum Buch zu machen, dass wir schon ganz früh mit Queerness in Berührung kommen und zwar gar nicht auf eine Sexualität immer und was auch immer, sondern einfach Queerness existiert und sei das eben durch, dass man zum Beispiel ein Fantasy-Buch liest und dann hat man da anstatt eine hetero-Liebesgeschichte vielleicht eine queere Liebesgeschichte und kommt da schon in einem Alter in Berührung mit dem Thema. Ja, und da möchte ich vielleicht die erste Frage an dich stellen, Christian. Wie gehst du da vor? Du möchtest eine Fantasy-Geschichte, eine mystische Geschichte erzählen und möchtest da auch Queerness mit reinbringen. Wie kombinierst du das? Was ist für dich so, wo legst du den Fokus? Wie wichtig ist dir die Queerness? Wie wichtig ist dir das Fantasy? Oder ist das so 50-50?
Nee, das ist witzig, dass du das fragst. Ich habe jetzt keine schöne Antwort vorbereitet, aber das ist tatsächlich was, wo ich mir bei Thornhill Hall darüber Gedanken gemacht habe, weil ich muss da ganz kurz ausholen. Thornhill Hall ist im Prinzip entstanden, weil 2019, nachdem mein erstes Jugendbuch erschienen ist, das hatte zwar eine queere Nebenfigur, aber das war nicht queer, habe ich mit meiner Lektorin von Überreuter zusammengesessen und sie hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch mal ein schwules Jugendbuch zu schreiben, beziehungsweise auch ein schwules Fantasy-Jugendbuch, also auch da schon damals. Das muss ich vielleicht auch noch ergänzen in Zusammenhang mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Große Dankbarkeit meinerseits an die Verlage, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, dass das da nie ein Problem war. Und damals ist dann Rowan und Ash entstanden. Ich hatte zwei Ideen, die ich erzählen wollte. Und das eine war eine Idee, aus der ist Rowan und Ash geworden. Und die andere Idee war Thornhill Hall. Und ich habe mich damals für Rowan und Ash als erstes Thema, das ich aufgreifen wollte, entschieden, weil ich damals erzählen wollte, im Rahmen einer Fantasy-Geschichte, wie sich aus meiner Sicht oder für mich auch ein Stück weit das Coming-out anfühlt. Und das wollte ich zum einen erzählen, damit vielleicht andere queere Lesende sich da auch wiederfinden und vielleicht Freude dran haben, aber dass auch nicht queere Leute das vielleicht, wenn sie es lesen, so ein bisschen mehr verstehen, wo dieser Struggle herkommt, zumindest aus meiner Sicht. Ich betone da auch immer wieder, dass natürlich diese Erlebnisse individuell sind und die für jeden anders aussehen können, aber das war eine Version, wie ich sie von vielen Freundinnen und Freunden kenne und wie ich sie gekannt habe und das wollte ich da mal schreiben. Und ich sage immer, Rowan und Ash ist ein Buch, das ist für mich ein schwules Jugendbuch, das in der Fantasy-Welt spielt und einen Fantasy-Plot noch dazu hat. Und Thornhill Hall ist im Gegensatz dazu für mich ein Fantastikbuch. Also da ist die Fantastik mehr im Vordergrund. Und da gibt es halt noch eine queere Liebesgeschichte. Aber eigentlich dominiert der Fantastikplot das Buch und nicht umgekehrt im Gegensatz zu Thornhill Hall. Und das habe ich mit Absicht gemacht, weil in Rowan und Ash habe ich sehr reale Sorgen und also Rowan und Ash ist einfach eine Welt gewesen, in der das auch für das Umfeld teilweise schwierig war, dass es Queerness gibt und das habe ich auch thematisiert, was das mit einem selber macht, wie die Umwelt darauf reagiert. Und bei Thornhill Hall ist es einfach nur eine Wohlfühl-Liebesgeschichte, wo aufgrund der Tatsache, dass die beiden Jungs sich zueinander hingezogen fühlen, das Umfeld gar keine Probleme hat. Also die Konflikte der Handlung, die entstehen aus anderen Dingen, also zumindest sagen wir mal zu 99%. Und das war mir da auch wichtig, das so zu erzählen, das sollte jetzt also nicht irgendwie da noch irgendwie aufklären oder irgendwie noch Kraft geben oder Mut machen, sondern das sollte einfach Spaß machen. Und deswegen war es mir diesmal dann auch wichtig, dass ich, das ist ja, Thornhill Hall ist ja so eine Chimäre. Das ist irgendwie eine leichte Krimi-Geschichte, dann hat es aber die Fantastik-Elemente mit den Geistern, dann ist es eine schwule Liebesgeschichte und das sollte sich alles einfach
schön ergänzen. Das ist auch noch ein historischer Roman.
Ja, wobei ich, also es ist ein historisch-fantastischer Roman, das sage ich immer, weil ich mir halt selber Freiheiten erlaube. Also meine Figuren reden nicht so, wie sie damals wahrscheinlich historisch korrekt geredet haben. Und das ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich habe sehr, sehr viel recherchiert, aber wann immer es der Handlung zugute gekommen ist, davon abzuweichen, von dem, was ich herausgefunden habe, habe ich das auch gemacht. Also es ist dann immer noch ein Fantastikroman und dieses historische Setting, es spielt im viktorianischen Zeitalter, das ist mehr für den Flair, sage ich jetzt mal. Und das war auch der Anspruch, mit dem ich für mich beim Schreiben an das Projekt gegangen bin.
Fand ich auch, das wäre auch so eine Frage gewesen, die mich total interessiert hätte, dieses mit dem, ja, wie du es gerade beschrieben hast, in Rowan und Ash is coming out und Queerness wird sehr viel erforscht, während es jetzt eben in Thornhill Hall eher einfach ein Element ist, das mitspielt, ohne dass jetzt ein krasser Fokus drauf gesetzt wird.
Und das Witzige ist, das muss ich jetzt ergänzen, weil mich das echt beschäftigt, Leute, ne? Bei Rowan und Ash haben mir echt einige Leser dann und Leserinnen dann auch in den Rezensionen attestiert oder haben mir geschrieben, dass sie es total schade fanden, dass das eben auch problematisch für meine Hauptfigur war, dass sie so struggled mit ihrem Coming Out und dass man einfach sich mehr nach Wohlfühlbüchern sehnt. Und jetzt, wo ich das in Thornhill Hall gemacht habe, kommen halt ganz viele, nee, nicht ganz viele, aber kommen immer wieder Stimmen, wo sagen, ja, aber das ist total unrealistisch, dass es in dieser fiktiven viktorianischen Zeit, dass alles so ohne Probleme irgendwie für die beiden geklappt hat. Und ich denke mir halt immer, es sind natürlich unterschiedliche Lesende und es ist natürlich auch beides berechtigt und die Anmerkung und darüber zu sprechen, finde ich auch okay, aber ich denke mir halt, oh, was denn jetzt?
Ja, du, also A, man kann es nie allen recht machen und B, ich meine, ich habe auch letztes Jahr einen historischen Roman rausgebracht, der total queer war und der auch sehr, meiner Meinung nach, you know, in der Art und Weise, wie es Queerness beschrieben hat, zu diesem Zeitalter in Anführungszeichen realistisch war. Ja, und trotzdem muss ich immer sagen, klar, Queerfeindlichkeit existiert immer auch mit, aber queere Menschen existieren auch außerhalb von Queerfeindlichkeit und machen Erfahrungen, die sich nicht immer darauf konzentrieren. Ich finde, darauf darf man auch den Fokus legen und soll man auch den Fokus legen. Ja, ich finde, eine Balance ist da ganz gut und du hast beides gemacht und kannst dann jetzt einfach sagen, Leute, wenn euch das nicht passt, hier ist das Buch. Ja, aber ich finde, wir müssen noch kurz mal auf die Handlung eingehen. Wir haben es jetzt schon angerissen, histo-fantastischer Liebes-Fantasy-Roman. jetzt habe ich mich gedoppelt, aber trotzdem trifft es ganz gut, aber wir können ja auch einfach mal sagen, worum es geht hier. Es geht um Colin. Das ist, wie alt ist er in dem Buch? Ist er 17?
16.
16 ist er. Und das ist eigentlich geht es ihm ganz gut, ne? Er hat auf jeden Fall einen Trust Fund von Daddy, den er irgendwann erben wird. Also er ist kein armer Junge.
Von seiner Großmutter, das ist wichtig für später noch.
Von seiner Großmutter. Ja, aber auf jeden Fall hat er seine Mutter, hat die Familie vor Jahren verlassen, da war er noch klein. Jetzt bekommt er einen Brief, sie will heiraten und sie will ihn mit dabei haben. Oder nee, sie will nicht heiraten, aber wie war das?
Also die Mutter ist ja damals, die Mutter ist die Tochter der besagter Großmutter, die ich gerade erwähnt habe, und sie ist damals praktisch aus der Familie gegangen und da zu einer Persona non grata geworden. Und jetzt ist die Großmutter gerade gestorben und das nimmt die Mutter zum Anlass,
wieder
Kontakt zu ihm aufzunehmen.
Richtig, und er ist so ein
sie
bisschen
ist frisch verheiratet, hat gerade eine Halbschwester bekommen, er hat eine Halbschwester bekommen, genau.
Genau, und sie wollen halt reconnecten, beziehungsweise die Mutter will das und er lässt sich drauf ein, auch wenn er nicht wirklich Lust drauf hat, und geht dann eben nach Thornhill Hall, wo die Mutter lebt. Und da trifft er eben auf Theodore. Das ist so die Liebesgeschichte. Aber es scheint in diesem Haus auch zu spuken. Und es gehen so ein paar Sachen vor, die nicht so ganz koscher sind. Und daraus entwickelt sich dann eine Spukgeschichte, eine Krimi-Geschichte. Und mehr will ich auch gar nicht vorwegnehmen, aber damit wir mal so ein bisschen die Handlung angerissen haben.
Danke dir.
Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wie der Lektoratsprozess war, wenn zwei Autoren hier mitmischen. Wie läuft das, wenn man zu zweiten Buch schreibt und nicht alleine?
Achso, das ist jetzt auf Spiegelstadt bezogen, ne? Wahrscheinlich.
Oh Gott, ja,
habe ich ja alleine.
Ist auf Spiegelstadt gezogen.
Ja, genau. Aber das habe ich ja auch schon geschrieben. Also da können wir auch sehr, sehr gerne reden.
Ja, lass mal kurz über... Na, wie wäre es, wenn wir es gegenüberstellen? Dein Lektoratsprozess von Thornhill Hall versus dein Lektoratsprozess von Spiegelstadt.
der Lektoratsprozess war beide Male gleich wichtig, auf unterschiedliche Art und Weise wichtig, weil es ist ja schon das Ziel, dass wir hoffen, dass unsere Lesenden nicht unbedingt sofort erkennen, wer hat was geschrieben. Man will ja, dass so ein Buch als Einheit auch erlebbar ist. Das hatte eigentlich beim Lektoratsprozess gar nicht so viele Auswirkungen, außer dass unser Lektorat nochmal die eine oder andere Stelle gefunden hat, die tatsächlich einen Widerspruch aufgedeckt hat, was wir selber beim Schreiben gar nicht so gemerkt hatten, was ich glaube ich nicht so schnell passiert, wenn du eine ganze Geschichte alleine, also da machst du natürlich auch Anschlussfehler und so weiter, aber die ein gutes Lektorat dann auch aufdeckt. Aber das war sehr, sehr hilfreich, also auch die Fragen, die das Lektorat dann nochmal gestellt hat, weil genau, das ist es. Ich glaube, der Lektoratsprozess ist aus dem Grund so ein bisschen langwieriger, weil du ja nicht nur mit dem Lektor als Sparring-Partner arbeitest, sondern auch mit noch einer zweiten Person, nämlich deinem Schreibbuddy, und du manche Dinge ja nicht einfach für dich entscheiden kannst, sondern wenn der Lektor dir was zurückspiegelt, selbst wenn das jetzt gerade eine Überarbeitung ist, die ich dann mache, dann muss ich in vielerlei oder oftmals, wenn es jetzt nicht gerade einfach eine kleine stilistische Frage ist, nochmal eine Rückfrage mit in dem Fall mit dem Andreas halten, wie wir es machen wollen. Ein kleines Beispiel. Wir haben dadurch, dass Feen eine große Rolle spielen, auch ein paar Mythen von Feen mit aufgenommen, und ich hatte bei mir wohl offenbar im Kopf schon die ganze Zeit, dass Feen und Eisen, dass das kein so ein gutes Thema ist. Das war bei Andi nicht so präsent. Und ich habe es anscheinend auch überlesen, dass der ein paar Stellen hatte. Ich will ihn jetzt gar nicht in die Pfanne hauen, weil das ist ja Sachen, die man entscheidet. Weißt du, das klingt jetzt viel, viel bescheuerter, als ich es eigentlich meine. Aber bei ihm gab es dann halt ein paar Gegenstände aus Eisen. So. Und dann mussten wir uns einfach, und das ist Gott sei Dank der Lektorin aufgefallen. Und dann mussten wir uns natürlich entscheiden, ist jetzt das Eisen für die Feen, die wir haben, kein Problem oder ist es ein Problem? Und dann musste es ja einer...
Dumme Frage, sind Handys aus Eisen?
Das mag sein, das würde aber keine Rolle in der Geschichte spielen.
Okay.
gute Frage. Also man trickst dann so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen langwieriger und man stimmt sich halt anders ab, weil wir halt doch noch ein Dokument haben, in dem halt zwei Leute arbeiten. Gott sei Dank geht es ja mit verschiedenen Tools mittlerweile auch so, dass man zu zweit oder zu dritt gleichzeitig in einem Dokument arbeiten kann. Also das hat überraschend gut geklappt und wir hatten da Methoden entwickelt, aber wir mussten diese Methoden einfach für uns entwickeln. Und im Lektoratsprozess, wenn du nur in Anführungsstrichen mit deinem Lektor arbeitest, dann geht das halt, ist es schon nochmal ein bisschen anders. Aber ich fand beides sehr spannend und beides sehr lehrreich und das hat beides viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, dass ich am Buch, das ich alleine schreibe, oft mehr an Dingen hängen als an einem Buch, was ich zu zweit schreibe, weil das oft dann sowieso ein Kompromiss ist. Also wir haben vorher auch Regeln festgelegt und haben halt gesagt, wenn wir uns beide nicht einigen können auf bestimmte Dinge, dann versuchen wir nicht zu lang zu kämpfen, sondern dann suchen wir einfach eine Lösung Nummer 3, mit der wir beide zufrieden sind. Und das haben wir tatsächlich auch immer gemacht und das hat viel geholfen, aber dadurch konnte ich dann auch damit leben, wenn ich nochmal Dinge in meinen Kapiteln angepasst habe, wo ich gedacht habe, wenn ich das Buch jetzt alleine schreiben würde, wäre es wahrscheinlich so geblieben, aber die Gesamtvision, die wir vom Buch haben, die erlaubt es uns dann schon, dass ich da jetzt dann auch nachgebe oder mich da mal durchsetze und umgekehrt. Das haben wir auch beide gleich gemacht. Und dieses Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, das gab es natürlich auf der anderen Seite auch. Also es war nicht nur die eine Richtung, sondern es geht in beide Richtungen. Und da hilft aber dann die Lektorin einfach auch nochmal, weil die halt nochmal den totalen Überblick hat, weil die ja von außen nochmal draufkommt und draufguckt und dann nochmal challengen kann, inwiefern das alles konsistent ist. Auch was die Charakterentwicklungen und so weiter angeht und überhaupt die Figuren. Weil wir haben es nicht so gemacht, dass wir haben zwar, wir haben mehrere Perspektiven in dem Buch und man hätte die ja eigentlich aufteilen können, hätte sagen können, du schreibst die Figur A und B und ich schreibe die Figur C und D, aber wir haben beide alle Figuren geschrieben, weil wir weil wir in allen Köpfen sein wollten, ja.
Okay. Das ist sehr spannend tatsächlich.
Naja, die Idee war halt, es kann halt immer mal sein, dass jemand doch krankheitsbedingt oder so ausfällt und dann ist der andere nicht darauf angewiesen, das erwarten muss, sondern dann können wir uns gegenseitig shiften und dann stehen wir auch beide. Also ich finde, dadurch haben wir beide sind wir nochmal tiefer in die Figuren gekommen, also in die jeweils anderen Figuren gekommen. Also wir haben die Figuren getrennt voneinander entwickelt und haben sie uns vorgestellt und dann angepasst, sodass alle zufrieden waren. Und geschrieben haben wir immer alle. Und Andi hatte ein super Argument, der sagte halt, und da hat er recht, ich weiß, aus welcher Sicht ich wahrscheinlich den Roman geschrieben hätte, wenn ich den alleine geschrieben hätte. Und da hätte ich wahrscheinlich eine Figur genommen, die den Figuren, die ich gerne schreibe, ähnlicher ist. Und so war ich gezwungen, auch mal eine Figur zu schreiben, die sich oft nicht so verhält oder nicht so denkt wie ich. Und
sehr cool,
die
ja.
Hoffnung ist dann einfach, dass man sich dann auch nochmal natürlich vom Handwerk her auch fortentwickelt. Und
ja.
Das war eine Challenge, aber es war auch gut.
Cool. Man lernt dazu bei so einem Prozess.
Ja, absolut. Und wir machen es ja jetzt weiter. Also wir schreiben ja weiter zusammen insofern.
Ja.
Super spannend.
Aber auch jeweils allein. Genau.
wo ich auch nochmal jetzt dann drauf zurückgehen will, ist so von Thornhill generell die Entstehungsgeschichte und die Einflüsse, die da zu dieser Geschichte geführt haben. Ich meine, wir haben jetzt schon einige Sachen angesprochen, du meinst schon so viktorianisch, weil du wolltest die Vibes und generell die Queerness, die dort repräsentiert wird, wolltest du eben so haben, damit nicht der krasse Fokus drauf ist, sondern dass wirklich der Fantasy-Aspekt im Vordergrund steht und Coming Out jetzt nicht zwingend thematisiert wird, so krass. Aber der Rest, was waren die anderen Elemente, die du da drin haben wolltest und warum?
Da muss ich jetzt doch so ein bisschen spoilern, was kein Spoiler ist, weil es schon im Klappentext steht, auch wenn es im Buch erst so ab Seite 80, 90 oder 100 vorkommt. Du hast es mit Absicht nicht verraten, das fand ich sehr schön. Das ist auch so eine Diskussion, sollte man es verraten, sollte man es nicht verraten. Aber sorry, ihr werdet jetzt gespoilert. Also Colin stirbt so im Ende des ersten Drittel des Romans und wird zum Geist und hat dann 3 Tage Zeit, ein verborgenes Zimmer in Thornhill Hall zu finden. Und wenn er das findet, hat er die Chance, wieder in sein Leben zurückzureisen. Und das war so die ursprüngliche Idee des Romans, tatsächlich eine Geschichte zu erzählen, wo sich zwei Jungs ineinander verlieben, die sich körperlich nicht berühren können. Das war so die Idee, diesen Sinn auszuschalten und dann zu gucken, wie kommen sich Figuren dann näher. Und dann wusste ich schon, okay, wenn ich das machen will, dann bietet sich es an, mit einem Geist, man hätte auch vielleicht eine Superheldengeschichte oder sowas erzählen können, wo jemand so ein Kitty Pryde-Charakter ist, der vielleicht in seiner nichtstofflichen Form dann gefangen ist. Klar, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber es war mir dann relativ schnell klar, Mensch, ein Geist wäre schön und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich einen Geist nehme, dann möchte ich vielleicht nicht nur einen Geist, sondern möchte ich das noch mit mehreren Geistern befüllen. Und naja, wenn man dann in die Richtung Geister und Herrenhäuser oder in die Richtung Geister denkt und in einem Haus und nach was suchen, dann ist man sehr schnell bei diesem. Es gibt ja nicht umsonst so ein ganzes Genre an viktorianische Geistergeschichten. Und dann dachte ich, ach, versuche ich mich doch daran, aber ich mache es jetzt nicht so auf die düstere, nebelige, November-gruselige Art, sondern ich habe dann gedacht, ich erzähle eine Geschichte mit sehr, wie ich finde, sehr skurrilen Geistern und vielleicht auch so ein bisschen Humor und lustigen Momenten und eher schrägen Figuren. Und so hat sich das eine mit dem anderen einfach verknüpft. Und irgendwann konnte ich dann gar nicht mehr sagen, was war als erstes da, dass Colin irgendwie in den 3 Tagen noch herausfinden muss, wer ihn ermordet hat. Das war, also er wird die Treppe runtergestoßen. Das war dann eher praktisch ein Nachzügler-Effekt im Plotten, weil dadurch, dass er ja ein Geist werden musste und dadurch, dass er gestorben ist, wie er gestorben ist, musste es ja auch so einen praktischen dieses Motiv dann noch geben. Und witzigerweise, jetzt fällt mir gerade wieder ein, wo wir drüber reden, ist, dass das eigentlich eine Geschichte ist, die ich ursprünglich aus der Sicht, also ohne Liebesgeschichte, aber ich bin gestorben und muss meinen Mörder finden und habe vielleicht auch noch Möglichkeiten, als Geist zu den Lebenden zu sprechen. Eine Geschichte ist, die ich eigentlich mal irgendwann in einem Fantasy-Roman erzählen wollte mit einer weiblichen Protagonistin und mit auch einem ganz anderen Mörder, als es das jetzt geschehen ist. Und so ist das manchmal, dass dann irgendwann, wenn man plottet, nochmal, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, Kai, oder? Dass
absolut,
dann nochmal irgendwelche Ideen, die man eigentlich für was ganz anderes hat, sich miteinander verknüpfen und zu was Neuem ergeben.
Ja. Und dann gibt es auch so Momente, wo du irgendwie für 3 Jahre eine Geschichte hattest, die du unbedingt schreiben wolltest. Und die wird auf jeden Fall mal ein Buch. Und 3 Jahre später denkst du wieder an sie und denkst dir so, ach, ja, nee. So. Aber ja.
Echt, hast du Sachen, die du denkst, dass du eher nicht mehr erzählen willst, momentan,
Naja,
oder?
weil ich dann, also gerade denke ich über ein Projekt nach und dann denke ich so, oh, du hattest schon mal was in der Art und
Ah.
denk wieder dran zurück und denke so, ah, das war der Aufbau. Aber wenn ich jetzt ähnliche Elemente habe, werde ich diese Geschichte nicht nochmal mit diesen ähnlichen
Ja.
Elementen erzählen. Das heißt, ich muss mich jetzt von einer schon irgendwie verabschieden, wenn ich mich auf eine davon konzentrieren will.
Ja.
Und das ist so ein Ding. Ja, aber zur Zeit, als ich die erste Geschichte eben entworfen und geschrieben habe, war ich so, irgendwann wird da was draus. Und vielleicht wird das jetzt nichts mehr, aber die Knochen davon werden sich höchstwahrscheinlich in anderen Sachen wiederfinden. So. Ja.
Ja.
Super spannend.
Okay, du, Josia.
Ja, also wir sind ja tatsächlich schon bei über einer Stunde jetzt.
Wow.
Und ich weiß nicht, wie lange, also ich habe das Gefühl, wir könnten noch sehr, 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 sehr lange quatschen, aber vielleicht wollen wir es
Immer.
noch so ein bisschen, ja, okay, kurz halten wird es jetzt sowieso nichts mehr, aber nicht
Der Zug
aus.
ist abgefahren.
Nee, aber was mich noch interessiert, also wir haben jetzt schon ganz viel über den Schreibprozess geredet und über die Themen und du hast auch schon so ein bisschen über die Figuren, ja, bist so ein bisschen auf die Figuren eingegangen, aber was ich doch immer wieder ganz interessant finde, du hast das auch schon gesagt, du bist deutlich älter als wir und ich frage mich dann immer so, das ist jetzt vielleicht ein
Ja,
etwas
erinnere ihn
blödes.
dran. Ja, erinnere ihn dran.
Nee, 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 aber es ist vielleicht so ein blödes, aber ich habe mich das
Alles
immer so
gut.
interessiert, wenn ich Jugendbücher gelesen habe, dann wurde das oft von sehr, sehr viel älteren Menschen geschrieben. Wie leicht ist es für dich, da manchmal immer wieder so einzutauchen in diese Jugendlichkeit? Also, das finde ich einfach selbst spannend, weil ich merke jetzt, je älter ich werde, desto, also teilweise auch einfach unangenehm sind mir Themen oder denke ich mir so, ach Gott, so habe ich gedacht mit 15, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das noch so wiedergeben könnte. Wie machst du das? Wie machst du diesen Alterssprung auch?
Das ist immer unterschiedlich auch von Projekt zu Projekt. Und ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht. Ich glaube, zum einen gehe ich gerne in diese Zeit, weil ich mittlerweile wieder unglaublich gern Jugendbücher lese. Und ich meine, mir wird es so ge gehen wie viele Jugendliche. Ich habe zwar als Jugendlicher auch immer gerne mal hier und da ein Jugendbuch gelesen, habe aber als Jugendlicher wahnsinnig viel Bücher gelesen, die eigentlich die klassischen, wie man es nennen will, Erwachsenenbücher sind. Und jetzt lese ich auch die Erwachsenenbücher, ist immer so ein blödes Wort, ne, aber um es abzugrenzen, die lese ich immer noch gerne. Lese aber auch deutlich lieber Jugendbücher, als ich das früher gemacht habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Leserinnen und Leser oft auch nicht mehr unbedingt, also viele davon nicht mehr jugendlich sind. Und ich glaube, wenn man einfach viel in dem Stil liest, dann bleibt man da drin. Ich muss aber auch sagen, dass die Jugendbücher, die ich schreibe, in der Regel ja nicht in der Jetztzeit spielen. Und ich glaube, mir würde es viel, viel schwerer fallen, jetzt aus der Sicht eines 15-Jährigen oder eines 16-Jährigen zu schreiben in der Gegenwart, weil da natürlich meine eigenen Jugenderlebnisse einfach wahnsinnig lange her sind. Da müsste ich das Buch wahrscheinlich dann wieder in den 90er Jahren spielen lassen, um das authentisch hinzubekommen. Für Rowan und Ash war es tatsächlich so, dass ich habe in meiner Jugend relativ lange und relativ viel Tagebuch geschrieben. Und da habe ich mich dann nochmal hingesetzt und habe sehr, sehr viel nochmal von meinen alten Tagebucheinträgen gelesen, um auch
Oh,
selber
wow.
nochmal,
Das
ja,
ist
um
spannend.
einfach selber nochmal zu gucken, was hat man da gedacht und
Ja.
ne, oder wie habe ich da, das, was du gerade gesagt hast, ne, man wird ja älter und man vergisst dann vieles. Und ich fand es dann sehr spannend, was dann alles wieder hochgekommen ist, als ich gelesen habe. Es waren auch Sachen, an die habe ich gar nicht mehr gedacht.
Ja.
Und oft, wenn ich ein Jugendbuch schreibe, dann gehe ich da nochmal ran. Aber das nächste Jugendbuch, das ich jetzt schreibe, das ist tatsächlich wieder eine Fantasy-Welt und da ist es wieder ein weiblicher Charakter und es ist eher so, ich nenne es mal, nennen wir es im weitesten Sinne ein Hofintrigen-Setting. Und das ist ja dann oft ein Setting und eine Zeit, in der ja das Aufwachsen von Jugendlichen sowieso ganz, also da, ne, da bist du ja mit wenn du dich am Mittelalter orientierst, bist ja mit 14, 15 schon verheiratet worden. Ja. Da ist es dann einfach, glaube ich,
ja, eine andere
dann Realität, ist man ein bisschen freier, ein bisschen weil Freiheit, das Alter so ein bisschen, ein bisschen schwankt. Ich würde gerne mal irgendwann so einen Gegenwartsroman schreiben für Jugendliche und ich glaube, da wird es richtig viel Arbeit. Und ich war 2000, jetzt darf ich, die Zeit vergeht ja so schnell, ich war Ende 2021 für 3 Monate in Hausach als Stadtschreiber. Und da hatte ich das große Glück, dass ich ja auch ein Jugendbuchstipendium bekommen habe. Ich war natürlich dummerweise dann total im Lockdown, aber da war es dann auch so, dass ich froh war, dass man einfach mit Schülern und so weiter interagieren konnte und Schülerinnen im Rahmen von Lesungen und so, um die einfach dann auch so ein bisschen zu beobachten und so zu hören, was sie einem so erzählen. Also ich versuche das eher. Oder ich habe mich auch nochmal mit einer schwulen Jugendgruppe auch tatsächlich getroffen, online. Einmal zum Teil, um eine Lesung zu machen, oder eine queere, es war eine queere, Gott sei Dank auch, also finde ich ja auch schön, wenn das gemischt ist, einmal um die Lesung zu machen, aber dann halt auch, um so ein bisschen mir erzählen zu lassen, wie die das momentan empfinden, ne? Wie ist Outing momentan, wenn du ein queerer Jugendlicher in Berlin bist, und gibt es natürlich auch nicht das eine Erlebnis, sondern ganz viele verschiedene, und so versuche ich dann halt da doch so ein bisschen am Ball zu bleiben, und ich habe noch einen Patensohn, der im jugendlichen Alter ist, mit dem tausche ich mich so ein bisschen aus und mit seiner Mama. Also diese Möglichkeiten versuche ich zu nutzen. Hm. Ja, und ansonsten gibt die Fantasy natürlich so ein bisschen Freiraum auch.
Ja, nee, also war ja jetzt auch nicht gedacht, um irgendwie zu kritisieren.
Nee, ich weiß, aber ich finde die Frage spannend, weil die stelle ich mir selber auch. Das ist einfach
sehr, sehr interessant, weil ich so merke, gerade wenn es zum Beispiel um Queerness geht, merke ich, wie schnell ich mich weiterentwickle und wie viel Fragen und Themen und Gedanken, die ich mir vielleicht vor 3, 4 Jahren gemacht habe, schon so weit weg von mir wirken, teilweise, dass ich mir dann so denke, okay, wird sich das anfühlen, wenn ich dann 40 bin? Dann sind diese Fragen ja gefühlt unendlich weit weg, also gar nicht mehr Teil meiner Lebensrealität, währenddem sie jetzt noch so ein Nachklang sind, weißt du, wie ich meine? Also darum finde ich das auch immer ganz interessant, also so, ja, ein Zurückfühlen in Emotionen, die man mal gefühlt hat, ist interessant. Und darum fand ich auch ganz cool zu hören, dass du da die Tagebücher benutzt hast. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch nochmals interessant war, so die eigenen Gedanken und Gefühle und Erlebnisse nochmals zu lesen.
Absolut. Ja. Man überlegt sich natürlich sofort, wie kann ich sicherstellen, dass diese Bücher vernichtet wurden, bevor die irgendjemand finden wird, wenn ich mal irgendwann nicht mehr da sein sollte oder wenn irgendwie was ist, weil ihr wisst das, wie das mit Tagebüchern ist. Aber spannend, mir ist jetzt gerade bewusst geworden aufgrund deiner Ausführung auch, dass ich eigentlich, wenn ich Jugendbücher schreibe, muss ich nämlich auch ehrlich zugeben, und deswegen schreibe ich nicht so in der Gegenwart so gern, ich gehe immer dorthin zurück, wie ich mich als Jugendlicher gefühlt habe. Also ich versuche mich da viel an meine eigene Jugend zu erinnern und an mich und an Freunde von mir und weniger an, wie ist das jetzt heute, ein Jugendlicher zu sein. Da müsste ich wirklich nochmal ganz anders einsteigen. Das kann andere Autorinnen und Autoren ja großartig, aber da hätte ich noch ordentlich Arbeit vor mir, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Und ich gebe dir da recht, ich bin heute natürlich auch, was das Queersein angeht, was ganz oder ganz anders drauf, als ich als Jugendlicher war. Aber tatsächlich in den Jugendbüchern gehe ich dann oft nochmal in diese zu dem jugendlichen Christian zurück, und das ist die Ausgangsbasis, um einen Charakter zu entwickeln. Das ist schon spannend. Muss ich auch nochmal ein bisschen mitnehmen und drauf rumkauen.
Finde ich generell auch persönlich, es ist so ein Paradox so, dass Jugendbücher von Erwachsenen geschrieben werden. Also ganz ohne Bewertung. Ich meine, es gibt Gründe, warum das so ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, denkt man sich schon so, das sind, wenn man es jetzt genau nimmt, ist das nicht Own Voices. So.
Nee, das ist es nicht.
Aber ich glaube, da würden wir uns jetzt auch ein bisschen übertreiben. Das ist ja gar nicht die Frage. Ja, aber finde ich auf jeden Fall spannend, diese Konversation zu haben. Ich glaube, die können wir auch noch weiterführen. Aber vielleicht nicht in dieser Podcast-Folge. Was ich aber noch erwähnen will, was ich vorher hätte schon erwähnen wollen, als wir darüber gesprochen haben, worauf wir uns freuen in diesem Jahr, auf welche Bücher, dass wir auch auf Instagram, wo ihr uns übrigens folgen könnt, falls ihr das anhört und uns noch nicht dort folgt, dort haben wir nämlich in unseren Stories auch gefragt, worauf sich unsere FollowerInnen freuen, welche Bücher, und da will ich mal einfach so ein paar Antworten erwähnen, damit diese Frage nicht komplett ins Leere gestellt wurde. Und da kam eben auch so Dinge bei rum wie das neue Buch von Emilia Roy, die Why We Matter geschrieben hat. Und da kommt jetzt das Ende der Ehe zum Beispiel raus. Also so eine moderne Ehekritik, brauchen wir sie noch? Und wahrscheinlich auch so ein bisschen Queering von dem Ganzen. Dann Last Night at the Telegraph Club wird ins Deutsche übersetzt, was total schön ist, von Melinda Loh. Mortal Follies von Alexis Hall kommt raus, ich schätze auf Englisch, da weiß ich nichts von der deutschen Übersetzung. Die neuen Bücher von Alicia Z kommen raus, das ist eine Trilogie beim Mund Verlag. Zimmer 22, was mir tatsächlich nichts sagt, muss ich mal reinschauen. Now She's a Witch von Kirsty Logan und wie wir vorher schon besprochen haben, A Day of Fall and Night von Samantha Shannon. Und als letztes wurde auch noch erwähnt Young Mungo von Douglas, ich vergesse immer seinen Namen. Auf jeden Fall ist Douglas drin. Das kam jetzt gerade bei Hansa raus, in der deutschen Übersetzung zum ersten Mal. Von daher hier noch ein paar weitere queere Buchtipps zum Ende dieser Podcast-Folge.
Wunderbar. Super. Ich habe noch positive News, weil wir vorhin so ein bisschen tragische gehabt haben. Aber ich habe vorhin gerade noch gesehen, dass Spanien beschlossen hat, dass der Geschlechtseintrag selbstbestimmt geändert werden kann ab, ich glaube, 16 Jahren. Und ich finde, nebst tragischen und eher negativen News ist es auch immer schön zu hören, dass sich doch etwas tut und dass Selbstbestimmung und die Akzeptanz von Transpersonen zumindest in einigen Ländern steigt und rechtlich auch anerkannt wird. Ja, und ansonsten, Christian, herzlichen Dank, hast du dich mit uns hingesetzt und über Bücher, deine Bücher, Filme etc. gequatscht. Wenn ihr Christian und seine Bücher noch nicht kennt, dann schaut euch auf jeden Fall mal sein Instagram-Profil an. Ich finde, das gibt auch einiges her und natürlich auch einfach seine Bücher. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem Buch ihr starten sollt. Entscheidet selber für euch. Christian hat so viel geschrieben. Ich habe das Gefühl, die Auswahl ist groß genug und jeder wird irgendwas finden. Aber für alle Fantasy-Fans hat es auf jeden Fall genug mit dabei. Ja, und ich weiß nicht, gibt es sonst noch was zu sagen? Kai, Christian, wollt ihr noch was loswerden?
Ich möchte auf jeden Fall vielen, vielen Dank euch sagen. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich unterhalte mich über die Themen immer super, super gern und ich finde es sowieso toll, was ihr auch auf Instagram macht mit den Empfehlungen, dass ihr die auch so sammelt und dass ihr jetzt in dem Podcast eben auch auf so gesellschaftliche Themen eingeht. Also vielen Dank euch beiden, einmal, dass ich da sein durfte und aber auch, dass ihr das macht und ich hoffe, ihr macht das noch lange weiter.
Das ist auf jeden Fall momentan der Plan. Von daher danke dir, Christian. Ich freue mich auch, dass das hier geklappt hat, dass du mit dabei warst, dass wir einfach diesen Podcast haben, um über queere Bücher zu reden und queere Themen. Und von daher danke auch noch raus an alle, die zuhören und ja, queere Bücher so lieben wie wir.
Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.
Tschüss.